Ich bin Pastor Bernd Lehmann und freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Das Wort, über das ich predigen möchte, das fiel mir vor ein paar Wochen ins Herz, wie wir das so schön sagen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, die ihr alle vor kurzem verfolgt habt. Es gab ja in Thailand dieses Unglück, dass 12 junge Jungs, Teenies mit ihren Fußballtrainern vor Starkregen in eine Höhle flüchteten und da nicht mehr rauskamen. Viele von uns haben für diese Jungs gebetet, glaube ich. Alle irgendwie waren beteiligt. Hoffentlich kommen sie da ordentlich raus. Und wir haben noch die Bilder aus den Nachrichten vor Augen, ich jedenfalls, wie dramatisch das war, wie schwierig das war, diese jungen Leute da rauszuholen. Und als sie alle draußen waren, ein paar Tage später, sah ich ein Bild von diesen Jungs und dann wurde berichtet, sie haben jetzt gehört, dass ein Mann während der Rettungsaktion für sie ihr Leben gelassen hat. Sie saßen da ganz bedächtig, ihr könnt euch das alles vorstellen in eurem Kopf, ich habe das Bild nicht angeworfen. Was geht in Kindern vor, in jungen Leuten, wenn sie merken, ein Mensch hat sein Leben für mich investiert? Letztlich war es die Summe der Helfer, der vielen Helfer, der Planung und auch der Gnade Gottes, die dazu geführt hat, dass diese Jungs leben jetzt. Einer von den Jungs war gläubiger Christ, die anderen waren Hindus, soweit ich weiß. Jetzt las ich in dieser Woche, dass sie alle, bis auf diesen Christen, in ein Kloster gehen sollen, um in dem Kloster ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Dankbarkeit ist der Titel der Predigt. Und der Vers steht in Psalm 116, Vers 12. Und es ist eine Frage. Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns manchmal Fragen stellen. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Oder in einer anderen Übersetzung, wie kann ich Yahweh vergelten, was er mir Gutes tat? Zwei sehr unterschiedliche Worte. Dankbarkeit, da wissen wir ziemlich genau, was das bedeutet, oder? Ich habe etwas bekommen und ich sage dankbar. Ich sage danke. Vielleicht mache ich aber auch noch mehr. Der Psalmschreiber hier, der hatte mehr im Sinn. Der war wirklich begeistert davon, was er empfangen hatte. Darauf komme ich gleich. Aber er wollte Gott auch etwas zurückgeben. Können wir Gott etwas zurückgeben? Können diese Jungs, diesem Mann, der für sie gestorben ist, letztlich etwas zurückgeben? Und diese andere Übersetzung nimmt dieses Wort Vergeltung. Vergeltung hat jetzt eher für uns so diesen Aspekt der Rache. Ne? Jemand tut mir etwas Schlechtes und das will ich vergelten. Das heißt, nicht also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber hier geht es um etwas Gutes. Jemand hat von Gott etwas Gutes erfahren und überlegt, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ich möchte mit euch mal den ganzen Psalm lesen, Psalm 116. Vielleicht hat das schon jemand getan. Und ich lese das aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Vielleicht steht bei euch überall da, wo da Yahweh steht, Herr, aber mit Großbuchstaben. Das haben die gemacht, dieses Herr mit Großbuchstaben, um Yahweh nicht zu schreiben, wo wie auch immer. Aber Yahweh ist der Eigenname Gottes, der bedeutet, ich bin, der ich bin. Und der Schreiber, dieser Mann, der schreibt, ich liebe Yahweh, denn er hört meine Stimme. Er hört mein flehendes Rufen. Er neigte sein Ohr und hörte mir zu. Solange ich lebe, verkündige ich das. Das haben wir übrigens gerade gesungen, wenn ihr euch erinnert. Gefangen war ich in Stricken des Todes, getroffen von den Schrecken seiner Macht. Versunken in Elend und Angst. Da rief ich den Namen Jahwes an. Ach, Yahweh, der du bist, der seiende Gott, rette mein Leben. Yahweh ist gütig und gerecht. Unser Gott ist voll Erbarmen. Yahweh behütet den, der ihm einfältig traut. Ich war ganz elend und er hat mir geholfen. Beruhige dich, meine Seele, denn Jahwe hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben vom Tod gerettet, mein Auge von den Tränen und meinen Fuß vom Sturz. Ich darf bleiben im Land der Lebendigen und leben in der Nähe Jahwes. Ich habe ihm immer vertraut, obwohl ich sagte, ich liege am Boden. Und voll Bestürzung rief, sie lügen alle, die Menschen. Wie kann ich Jahwe vergelten, was er mir Gutes getan? Den Becher der Rettung will ich erheben und anrufen, den Namen Jahwes. Meine Versprechen, die löse ich ein in Gegenwart all seines Volkes. Kostbar in den Augen Jahwes ist der Tod seiner Frommen. Jahwe, ich bin wirklich dein Knecht und der Sohn deiner Magd. Meine Fesseln hast du gelöst, Opfer des Lobes will ich dir bringen. Anrufen den Namen Jahwes. Mein Versprechen, die löse ich ein, in Gegenwart all seines Volkes, in den Vorhofen des Hauses Jahwe, Jerusalem, mitten in dir. Halleluja. Es ist die Liebesgeschichte eines Menschen mit Gott. So fängt sie an. Ich liebe den Herrn, ich liebe Gott. Ein Mann, der weiß, dass Gott hört. Er beschreibt das in vielfacher Art und Weise. Er weiß, dass Gott hilft, dass er barmherzig ist, dass er bewahrt und dass er rettet. Und es ist ein Mensch, der große Not erlebte. Todesnot, Verzweiflung, Kummer, Verfolgung, Lügen umgaben ihn und Schwäche. Wir kennen ja heute diesen Begriff Fake News. Wenn man von Lügen umgeben ist, weiß man gar nicht, woran man sich halten soll. Das ist ein furchtbarer Zustand. Wenn man Menschen um sich hat, die einem alles andere erzählen als das, was wirklich richtig ist. Und dann steht da auch, ich habe den Glauben bewahrt, auch wenn ich sprach, ich bin tief gebeugt. Ein Mensch, der dranbleibt und ehrlich ist mit sich selbst, der auch in Situationen, wo es ihm bescheiden geht, und wo er denkt, jetzt ist alles aus, aber sein Herz auf Gott immer wieder ausrichtet. Und Gottes Hilfe erfährt und in dieser Liebe zu Gott bleibt. Und ein Mensch, der weiß, dass er vor Gott und mit Gott durch dieses Leben geht. Wir beten diesen Segen, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns Frieden. Was heißt das? Wenn Gott uns ansieht, dann gehen wir hier durch dieses Leben unter dem Blick Gottes in seiner Gegenwart. Das hat dieser Psalmschreiber erlebt. Und dann kommen diese Verse, die anfangen mit dieser Frage, wie soll ich Gott danken? Wie soll ich es ihm jemals vergelten? Und dann kommt ein interessanter Vers. Hat schon jemand von euch einmal einen Becher Wein oder ein Glas Bier genommen, wenn er gefeiert hat, und er sagt, auf unseren Gott? Ja, ich habe schon gemacht. Wir machen das manchmal in besonderen. Habt ihr es schon mal gemacht? Es ist biblisch. Der Psalmschreiber sagt hier, ich hebe den Becher der Rettung an und rufe den Namen Jahwes aus. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Ihr sitzt in der Familie und feiert Geburtstag und sagt, Gott sei Dank, ich lobe meinen Gott. Und ihr stoßt an und sagt, auf unseren Gott, auf unseren Jesus, der uns errettet hat. Im Abendmahl machen wir das ein bisschen, ja, da ist es näher. Aber stellt euch mal vor, ihr feiert und freut euch über Gott, den, der euch errettet hat. Ihr schmunzelt, ja. Gott hat mehr Möglichkeiten, als wir bisher ausgeschöpft haben, um ihm zu danken, um ihm auch das zu vergelten. Das, was jetzt kommt nach dieser Frage, ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Und wenn wir feiern und beim Feiern an Gottes Gnade, an seinen Namen denken, dann ehren wir ihn damit. Dann vergelten wir etwas für ihn damit, weil wir ihn in die Mitte stellen. Das nächste ist, ich erfülle meine Gelübde. Und was habt ihr gemacht, als ihr Christen wurdet? Habt ihr Gott was gelobt? Ich bin jemand, ich scheue mich davor, irgendwelche Gelübde zu machen, Silvester oder wann auch immer. Ich bin ein Mensch und weiß, wie schwierig das ist. Aber ich habe Gott etwas versprochen, als ich mich bekehrt habe, als ich getauft wurde. Ich habe gesagt, Gott, mein Leben gehört dir. Das war mein Gelübde. Ich habe es ihm gegeben. Im Grunde genommen habe ich gesagt, leite du mein Leben. Ich will dir folgen. Ich will auf deine Worte hören. Ich will wissen, was du mit mir vorhast. Und das will ich tun. Und das ist ein Prozess, das zu tun. Lebensübergabe, ja, ist ein Versprechen. Nicht mehr ich will über mein Leben bestimmen. Und mittendrin steht der Vers, der Tod des Getreuen ist Gott teuer oder wertvoll. Was heißt das? Gott weiß, dass unser Leben hier mit diesem schönen Körper, den wir haben, endlich ist. Das weiß er. Und jetzt erleben wir immer wieder, dass Menschen aus unserer Mitte heraus sterben. Manche sind jünger, manche sind älter. Aber ist Gott nicht gleichgültig, wann und wie du stirbst? Nein. Er hat einen Blick auf dein Leben und weiß, und er bestimmt das, wie lange du lebst. Darüber kannst du auch zur Ruhe kommen. Und das Vertrauen, dass Gott einen guten Weg hat, bis du einmal zu ihm gehst. Kostbar in den Augen Jahwes ist der Tod seiner Frommen. Ein schönes Wort, oder? Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Dann steht da in Vers 17, Opfer des Dankes will ich bringen. Opfer des Lobes, eine andere Übersetzung sagt Opfer des Dankes. Ich will den Namen des Herrn anrufen und ausrufen. Das, was wir machen in der Gemeinde hier, wenn wir Lobpreis bringen, wenn wir beten, wenn ihr das in den Hauskreisen macht, wenn ihr euch erinnert, was hat Gott in eurem Leben getan und das auch sagt, auch äußert, ist es auch ein Dank, eine Antwort auf die Frage, wie kann ich es Gott vergelten? Kürzlich habe ich mal von jemand den Tipp bekommen, schreib mal Gott ich schreibe gerne so eine Art Tagebuch, aber schreib mal in ein Buch nur das auf, was dir gut tut, was gut war an dem Tag. Setz dich abends mal hin, schreib auf, was hast du genossen. Und kürzlich habe ich etwas aufgeschrieben, was eigentlich ziemlich schwierig war, aber ich merkte, dass es so ein Geschenk war, diese Aufgabe anzugehen und einen Kontakt zu pflegen, weil Gott dabei war und weil es mir leicht fiel. Heute werdet ihr viele schöne Dinge erleben. Und es ist gut, sich zu erinnern und sich das zu vergegenwärtigen, weil es Dankbarkeit wachsen lässt. Ich möchte euch jetzt reinnehmen in das Leben einer Glaubensheldin. Es war eine Frau, die ist eigentlich in eine wohlhabende Familie geboren worden, hatte noch eine Schwester. Und alles war in Ordnung, als sie geboren wurde. Dummerweise bekam sie mit 9 Monaten, als sie gerade anfing zu stehen und sich zu bewegen, eine schwere Erkrankung. Die ganze Entwicklung verzögerte sich. Aber es passierte auch noch etwas anderes. Der Vater sagte, solch eine Tochter will ich nicht haben. Ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nö, so habe ich mir das nicht gedacht. Es kam zu einer starken Ablehnung im Elternhaus. Wenn das Kind mit dieser Krankheit und als entwickelte sich eine Gehbehinderung laufen lernen wollte, fiel es öfters hin. Was hat die Mutter gesagt? Du schaffst das schon, du stehst alleine auf. Hat sie nicht getröstet, sie nicht in den Arm genommen, hat sie weinen lassen, so nach dem Motto, was dich nicht tötet, nee, mach dich hart. Ja? Was macht das mit einem Menschen? Abgelehnt vom Vater, du bist nichts mehr wert, nur weil du eine Behinderung hast. Die Mutter und der Vater erzogen sie mit eiserner Strenge und wenig Annahme und Liebe. Die Eltern kümmerten sich mehr um ihr Geschäft als um das Kind. Dann in den frühen Jahren dieser Frau zerbrach die Ehe der Eltern. Der Vater hatte viele Affären, die Mutter ein Liebhaber. Und dann, als die junge Frau 16 war, gab es einen schweren körperlichen Zusammenbruch mit einer Teillähmung. Irgendwie hat sie einen Schulabschluss hinbekommen, aber die Eltern sagten, du machst doch keine Ausbildung. Du kannst in unser Geschäft und wir setzen dich an die Kasse. Das machst du dann. Manche Leben verlaufen so. Und das erinnert mich so an diesen Psalm 116. Gefangen war ich in Stricken des Todes, auch in den Stricken dieser Ablehnung. Versunken in Elend und Angst. Und dann sitzt diese junge Frau an der Kasse dieses Geschäftes und es kommt ein neuer Leiter dieses Geschäftes da rein und entdeckt sie. Und er gewann sie lieb und heiratet sie. Er sorgt dafür, dass sie eine Ausbildung macht. Es war ihr erster Retter im Leben, der erste, der etwas anderes sah als Minderwertigkeit. Sie erfuhr Anerkennung, Freundschaften und eine Freiheit, die bisher nicht da gewesen war. Die Ärzte hatten ihr gesagt, du wirst nie Kinder kriegen. Ein Jahr nach der Heirat wurde der Sohn geboren und ein Jahr später eine Tochter. Stark, oder? Dann, als sie erneut schwanger wurde mit dem dritten Kind, wurde ihr Mann schwer krank und starb. Sie war schwanger mit dem Kind. Der Mann starb. Und kurz danach kam das dritte Kind nach dem Tod des Mannes gesund zur Welt. Jetzt sollte die Frau das Geschäft übernehmen, aber sie hat sich entschieden, das nicht zu tun, sondern sich um die Kinder zu sorgen. Sie entschied sich gegen diese berufliche Karriere für die Kinder, die sie hatte. An der Stelle half dieser Frau ihr eiserner Wille und ihre Disziplin. Und dann kam eine Hilfe in das Haus, ein Patenonkel von der älteren Tochter, und er half der Frau und er wurde ihr zweiter Retter. Obwohl zunächst gar nichts war, verliebten sie sich ineinander und sie heirateten, und in dem Haus war wieder ein Ehemann und ein Vater. Und sie bekamen zusammen noch einen weiteren Sohn. Dann kam auch diese Ehe in eine Krise. Und mit 47 Jahren war sie körperlich am Ende. Sie sollte auf eine Reha, sie hatte alles Mögliche versucht mit Anthroposophie und transzendentaler Meditation, um ihre Seele irgendwie zu stärken, um rauszukommen aus diesem Kreislauf. Und dann wurde sie eingeladen zu einem charismatischen Kongress in Berlin. Es war eine Zeit des Aufbruchs in Deutschland, 1979. Eine Frau, die irgendwie hört davon, es gibt einen Kongress, charismatischen Kongress. Und nach 4 Tagen auf diesem Kongress kommt sie wieder nach Hamburg, die Familie holt sie ab und sie steigt wie das blühende Leben. Aus dem Zug die Kinder sprangen ihr in die Arme und sie berichtete, dass ihr Gott begegnet sei. Und Christ geworden sei. Jetzt möchte ich euch zeigen, wer diese Frau ist. Manche werden es schon wissen. Diesen Stuhl kennt ihr alle. Die meisten von euch. In den letzten Jahren ist er nicht mehr so oft gebraucht worden. Okay. Das ist Heidi Hering. Dieser Stuhl stand Freitag hier, glaube ich, und der Sarg stand hier. Kannst du mal das Bild zeigen? Wir haben einen Abschieds- und Dankgottesdienst am Freitag hier gefeiert. Und ich werde gleich noch ein wenig mehr aus dem Leben dieser Frau erzählen. Es ist ein Zeugnis der Liebe Gottes. Und diese Frau hat Gott so geliebt. Wir haben es gesungen, ich singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan. Diesen Moment der Bekehrung, als ich von Berlin wiederkam, veränderte sich ihr Leben. Es war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Es war ein Wendepunkt für ihre Ehe, die wieder heil wurde. Sie haben schon darüber gesprochen, dass wohl da demnächst eine Trennung kommt. Die Kinder haben das schon geahnt. Die großen beiden Kinder waren schon aus dem Haus. Aber für Heidi, deren Mann noch damals Atheist war, begann ein neues Leben und sie hat es gelebt, sie hat es verkündet. Mit diesem Wendepunkt wurde das Wirklichkeit, dass sie Gott dankte mit ihrem Leben, dass sie es Gott vergolten hat, was er ihr Gutes getan hat. Die Krankheit, die sie hatte, die meisten von euch werden das wissen, sie hatte Kinderlähmung, Polio. Und sie ist in den letzten 10 Jahren oder 8 Jahren selten hier gewesen. Vor 3 Jahren hat sie sich 2-mal die Hüfte gebrochen. Aber diese Polio hat die Eigenschaft, dass je älter jemand wird, desto mehr Erkrankungen und Beschwerden und Schmerzen hinzukommen. Als Gemeinde haben wir oft dafür gebetet und sie haben geglaubt, dass sie heil wird, dass sie ganz gesund wird. Sie ist nicht ganz gesund geworden. Aber oft, wenn wir als Gemeinde zusammengestanden haben, wenn es ihr richtig schlecht ging, dann ging es ihr besser. Es kam eine Entspannung in ihr Leben. Und auch diese Krankheit war für sie nicht mehr so im Mittelpunkt. Es war so, dass ihr Mann gläubig wurde, Rolf Dieter kennt ihr auch, und Kinder wurden gläubig. Und dann hat sie Ernst Ginsberg kennengelernt, der mit seiner Frau Helga Ginsberg vor 38 Jahren diese Gemeinde gegründet hat. Und sie merkte, da brennt etwas in ihr, Gemeindegründung, und hat mit diese Gemeinde gegründet. Jens-Peter und Nils, ihr als Familien kennt diese Anfänge und wisst, was das war, welchen Wechsel dieses Leben hatte. Was hat Heidi gemacht? Heidi war ein Beziehungsmensch. Sie war ein Mensch, der dafür kämpfte, nicht nur um ihr eigenes Leben. Sie hatte jetzt etwas gefunden, was ihr Stabilität, Anerkennung gab. Sie kämpfte darum, dass andere Menschen diesen Frieden Gottes finden, den sie gefunden hat. Dass andere Menschen in dieses Heil Gottes hineinkommen und selber in ihren Beziehungen heil wurde. Sie war eine geduldige Frau, die Menschen mit Depressionen, mit Selbstanklagen, mit Selbstzweifeln aufrichtete. Das, was sie selber erlebt hatte durch die Gnade Gottes, das gab sie weiter. Angela und ich haben das erlebt, als wir 1988 in die Gemeinde kamen und Rolf Dieter und Heidi so ein Brennen hatten, diese Gemeinde zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, aber auch das weiterzugeben, was in ihr lebte. Eine Frau mit dieser starken und schwierigen Lebensgeschichte wurde 86 Jahre alt. Welch ein Geschenk. Der Herr, kostbar in den Augen Jahwes, ist der Tod seiner Frommen. Was für ein Geschenk. Sie hatte 4 Kinder, ich weiß gar nicht, wie viele Enkelkinder sie erleben konnten. Ein Geschenk. Das, was sie auch auszeichnete, war ihr, was man hier sieht, ein etwas verschmitztes Lächeln. Zu Hause hat sie wohl oft ganz laut gelacht. Ich weiß gar nicht, wir haben das nicht so laut erlebt, aber ihr Sohn Christian erzählte, dass wie herzhaft sie oft gelacht haben. Und oft hat sie ihre Probleme weggelacht, die sie hatte. Da hat Gott etwas in ihr heil gemacht. Das ist ganz wunderbar. Und sie, in den letzten Jahren hatte sie auch eine zunehmende Demenz, aber auch eine Art von Demenz, die ganz freundlich war, ganz liebevoll war, wo diese Versöhnung auch mit ihrem Schicksal deutlich wurde. Eine Frau, die nicht bitter war. Sie hat Anfang dieses Jahres geschrieben: Was macht das Leben lebenswerter, als Gott zu kennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben? Das ist auch der Inhalt dieses Psalmes. Ein Mensch, der sein Leben mit Gott verbringt und aus dieser Gemeinschaft mit ihm Stärke entwickelt und Stärke hat auch, weil Gott sie schenkt, das Leben mit allen Herausforderungen zu wuppen und zu bewältigen. In der Predigt am Freitag habe ich gesagt, Heidi wurde auch wieder Kind, als sie Jesus kennenlernte. Als sie merkte, da ist ein Vater im Himmel, der sie wirklich liebt, der einen guten Plan für ihr Leben hat. Und diesen Plan hat sie entdeckt, als sie merkte, da ist ein Gott. Sie merkte, da ist Zuversicht und Kraft, als Gott sie berührt hatte. Und sie wusste, ich bin gewollt, mein Leben ist nicht irgendwie ein Unglück und ich bin geliebt. Und dieser Stempel der Ablehnung verwandelte sich für sie auch in ein Ja zum Leben. Und ein Ja auch zur Selbstannahme und zur Selbstliebe. Heidi konnte sich selbst lieben. Und als ich sie 4 Tage vor ihrem Tod noch besuchte, war es eine Sorge, dass sie noch nicht so nett angezogen war und nicht geschminkt war, als ich dann dahin kam. 4 Tage vor ihrem Tod und dann hatte ich noch etwas anderes kurz zu erledigen und dann haben sie das noch irgendwie hingekriegt, dass sie hübsch in ihrem Krankenbett lag, auf ihrem Sterbebett lag. Selbstliebe, sie hat sich selbst angenommen. Das ist schön. Ihr Lieblingsvers, einer ihrer Lieblingsverse steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Oder eine andere Übersetzung sagt, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Wenn Gott in dein Leben kommt und wenn du noch so große Probleme hast, sage sie Gott. Geh mit ihm zu Gott. Das ist das, was hier in diesem Psalmwort steht. Ich habe ihm immer vertraut, obwohl ich sagte, ich liebe am Boden. Und voll Bestürzung rief, sie lügen alle, die Menschen. Versteht ihr das? Da ist diese Not, aber da ist auch der Gott. Und ich vertraue ihm, dass er einen Weg hat, damit umzugehen. Und das hat Heidi vorgelebt und Rolf Dieter. Und ihre Familie hat sie gestützt, ihre Freundinnen. Viele aus der Gemeinde haben ihnen gedient und ihnen auch geholfen in dieser schweren Zeit. Das ganze Kapitel in Römer 8 handelt ja davon, wie lebt denn ein Christ? Er lebt in der Verbindung mit diesem Papagott, der Annahme ist. Er lebt in der Verbindung mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns führt und der uns stärkt. Und der uns auch durch Not führt. In Römer 8 ist es klar beschrieben, es gibt Not im Leben von Christen. Oft wollen wir das nicht wissen. Wir wollen, dass alles gut wird. Jeder Mensch will, dass alles gut ist. Aber da ist es sehr klar besprochen, es gibt eine Not, aber es gibt auch Rettung daraus. Und es gibt Tod und es gibt Auferstehung. Gott zu lieben ist offenbar Voraussetzung, dass uns Leid nicht runterzieht, sondern zum Ziel bringt. Leid hat immer die Eigenschaft, dass wir runtergezogen werden, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir anklagen. Leid sagt, du hast gar nichts in deinem Wasserglas. Und Liebe zu Gott heißt, ich habe einen Gott, der mich kennt, der mich sieht. Da ist zwar das Wasserglas nicht voll, aber da ist eine Bank, auf der ist ein Konto. Das ist diese Beziehung zu Gott, die kann dir niemand nehmen. Heidi hat diese Liebe zu Gott gelebt, das habe ich schon erzählt. Und sie war versöhnt mit diesen Einschränkungen, die sie hatte, weil sie wusste, es ist ein Gott, der ist ihr Zuhause. Sie fühlte sich und wusste sich geliebt. Und es war auch gut, dass diese Ehe da war und heil war. Es war auch gut, dass es eine Familie gibt und eine Gemeinde gibt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ich weiß nicht, wer dieses Lied von euch kennt. Früher haben wir das öfters mal gesungen. Es ist ein Bibelvers, der steht im Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 31, 2. Teil. Und das ist das Ende eines Siegesliedes, geschrieben von einer Frau, die hieß nicht Heidi Hering, sondern Deborah. Deborah war eine Richterin, eine Frau, die Courage hatte, eine Kämpferin war. Und als sie merkte, dass das Volk Israel lange unterdrückt war, ist sie aufgestanden, ist zu Barak gegangen, der eigentlich den Job hätte tun müssen, hat gesagt, Leute, Männer, wollt ihr gar nichts machen. Und dann sind sie losgegangen. Sie hat gesagt, geh du doch los. Er hat gesagt, nee, ich gehe nicht los, wenn du nicht mitkommst zu ihr. Und sie hat gesiegt mit dem Barak. Und dann am Ende hat sie dieses Lied geschrieben, dieses Siegeslied, und dann endet dieses Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Heidi war eine Kämpferin. Sie hat lange gekämpft, 47 Jahre, ohne dass sie Gott kannte. Und Gott war so gnädig und hat ihr zwei unvollkommene Retter geschickt. Den ersten Mann, der dann starb plötzlich, den zweiten Mann. Aber sie waren so unvollkommen, dass sie sich gegenseitig nicht retten konnten. Dann kam Jesus in ihr Leben. Und in Jesus war Rettung. Und sie durfte bis zu ihrem Lebensende, fast 40 Jahre, mit diesem Jesus leben. Und mit einem Mann und einer Familie, die auch Jesus kennen. Und sie kämpfte dann nicht mehr nur für sich, sondern auch für das Reich Gottes. Und dass dieser Jesus auch anderen Menschen hilft. Das war ihr Dank und ihre Vergeltung Gott gegenüber. Das war ihr Gott etwas wiedergeben. Sie hatte ein dankbares Herz und in der Bibel steht, dass Dankbarkeit einen Weg bahnt zu Gott hin. Dankbarkeit bahnt einen Weg, den wir gehen konnten. Sie liebte Lobpreis und Gebet. Ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass diese Frau für Angela und mich gebetet hat. Für unsere Tochter, für unsere Familie. Und vielen wird es so gehen, die jetzt hier sitzen. Und das ist auch eine Frau, die immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes in ihr Leben hineinzog und damit rechnete, dass der Heilige Geist Kraft gibt. Und auch ihr Lachen war eine, ihre Lebensfreude, die sie hatte in dem Leid, war ein Dank an Gott. Aufgehen wie die Sonne. Solange Heidi hier war, war da beides. Da war diese Einschränkung. Da war der Körper, der so eingeschränkt war. Und auf der anderen Seite hatte sie dieses Leuchten, was ihr seht. Und jetzt ist sie am Ziel angekommen. Sie ist in der Gegenwart Gottes. Sie ist in Gottes Licht, aber sie ist dort selber Licht. Bei Gott ist keine Finsternis. Es ist so gut, wenn Menschen diesen vollkommenen Gott in ihre Mitte nehmen. Dann verändert sich alles. Und auch wenn es dauert. Und auch wenn wir bestimmte Einschränkungen, bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit, die da sind, nie ganz loswerden. Aber es wird am Ziel alles gut sein. Deswegen möchte ich euch ermutigen, das zu tun, was der Psalmist sagte. Ich habe ihm immer vertraut. Auch wenn Sie oder du jetzt es euch schlecht geht, aber vertraut weiter Gott, es lohnt sich. Insofern hat Heidi es geschafft, sie hat ihren Glauben festgehalten. Und das ist eine Aufforderung, ein Beispiel an uns, das zu tun. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und es wird eine, für uns ist es ein Lernprozess, die Dinge, die schwierig zu sein scheinen, gar nicht so groß zu nehmen. Ich sprach eben mit jemandem über eine Krebserkrankung und denke an einige Leute in unserer Gemeinde, die eine Krebserkrankung haben und wo der Verlauf sowas von gnädig ist und wo sie sagen, ich bin die Einzige, die in der Gruppe von Leuten, mit denen ich im Krankenhaus war, die diese Gnade erlebt. Gott ist gut. Cool ist Gott. Gott ist so ein liebender Gott. Und ich möchte einladen, diese Liebe anzunehmen. Auf der Traueranzeige von Heidi stand, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es gibt dieses eine, dass Gott uns zu uns sich zieht, wenn wir ihn erkennen als Gott. Wenn wir wissen, er ist gut, er meint uns, er rettet, er vergibt Schuld. Und dann gibt es das andere, dass er uns zu sich zieht, wenn wir hier unsere Hülle verlassen. Dieses Zelt, die Bibel bezeichnet den Körper auch als ein Zelt. Nichts anderes haben wir in die Erde gelegt und verbuddelt. Wir haben es geschmückt mit Blumen, sieht alles schön aus, aber eigentlich schmeißt man Erde und Staub drauf und es vergammelt. Aber die Seele dieser Frau, diese Frau auch als Persönlichkeit, sie ist jetzt in der Gegenwart Gottes. Wie kann ich Gott danken? Gib Gott dein Leben, jeden Tag neu. Sag ihm Dank, bete ihn an und zeig die Liebe, die du von ihm empfangen hast, auch den Menschen, die dir nahe sind. Amen.